das Thema von heute Morgen auf zu einem hoffnungsvollen Leben, Ermutigung gegen die Furcht. Zwei Kerzler haben wir entzündet heute, zweiter Advent. Herzlich willkommen im zweiten Advent. Die Sonne scheint, habe ich schon gesehen. Die linke Seite ist überrepräsentiert. Die rechte sitzt im Schatten, aber herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ermutigung gegen die Furcht, das klingt ja schon mal nicht so ganz prickelnd, oder? Furcht, Advent, also es passt da überhaupt nicht zusammen. Advent ist eine besinnliche Zeit, eine friedvolle Zeit. Eigentlich, leider nur eigentlich. Wir befinden uns aktuell weltweit in einer Zeit vieler Veränderungen, Umbrüchen und leider auch Krisen. Da hilft auch der Advent nicht weiter. Veränderungen können schön sein, zum Beispiel 1989, Fall der Mauer, da waren wir alle euphorisch, jetzt kommt der große Friede. Ja, und dann war es, Jahre später hat man dann so gemerkt, dass das dem wohl nicht so sei. Veränderungen können leider auch Angst machen, das wissen wir alle aus dem täglichen Leben. Wenn man irgendwann einen neuen Job hat oder so weiter, neue Herausforderungen hat, das ist in der IT-Branche mit Sicherheit auch nicht anders, mit KI und alles, was da so momentan so herumgeht und ChatGPT und was weiß ich. Ja, aber allgemein zusammengefasst, mir muss sicher sein, manchmal ziemlich direkt. Und eine direkte Aussage eines Musikers in der Schorndorfer Zeitung, also nicht in der Filsteller Bote, sondern in der Schorndorfer Zeitung, hieß, die Welt ist durchgedreht. So aktuelle Aussage eines Musikers in der Schorndorfer Zeitung. Die Welt ist durchgedreht. Ich beobachte in Deutschland tatsächlich eine starke Zunahme von Furcht, aber auch von Angst und parallel dazu leider von Zorn. Zorn äußert sich dann oft im Wahlverhalten, oft an Stammtischreden. Und ich bin Resident eines Unternehmens in der Automobilbranche und da kommst du doch immer wieder auch mit den Menschen ins Gespräch. Und leider ist da oft auch das Fazit Zorn. So kannst du nicht weitergehen. Ja, habe ich mir gedacht, es ist wahr. Wenn solche Umbrüche in der Welt sind, dann fühlen wir uns in unserer Wohlfühloase gestört. Nicht nur im Advent, in diesen vier Wochen vor Weihnachten, sondern allgemein. Die Ängste sind sehr verschieden. Manche sind unberechtigt. Wir waren nur Blödsinn, sich darüber aufzuregen. Leider sind manche auch sehr wohl berechtigt. Wir erleben aktuell eine Aneinanderkettung von Krisen. Wir erleben, wie es, neulich habe ich es in einer Diskussionssendung im Fernsehen gehört, in einer Mehrfachkrisenzeit. Tatsächlich, wir erleben Kriege in der Welt, Ukraine, Israel, Jemen, Sudan, Aserbaidschan. Aserbaidschan ist schon mittlerweile ganz unten, dass da mal 140.000 Christen von Aserbaidschan nach Armenien vertrieben wurden. Das ist schon wieder untergegangen, interessiert kein Schwein mehr. Aber ist so. Wenn wir die Bilder von Gaza sehen, grausamste Vergewaltigungen, Folter und Mord via Bodycam, zeitnah gefilmt und unmittelbar ins Netz gestellt, kann man über TikTok wunderbar angucken, total durchgedreht. Da wird ein Mensch umgebracht, das Ganze wird gefilmt, da wird live in die Welt gestellt. Also mich regt es auf, ich weiß nicht, wie es euch geht. Leider ist das keine Islam-Erfindung, sondern der Erste, der das gemacht hat, war ein Weiser, ein Mann aus Neuseeland, der eine Moschee überfallen hat und 53 Leute erschossen hat damals. Mich hat das geschockt, weil ein Arbeitskollege bei mir, da wo ich tätig bin, rief mich herbei und sagt, komm mal, musst du mal was zeigen. Ja gut, das kann ja alles Mögliche sein. Hat sein Smartphone in der Hand und ich habe geschwind einen Moment gebraucht, was er mir eigentlich zeigen wollte. Ich habe das gar nicht so erfasst. Und er sagt mir, ey, das ist der, wo da in Neuseeland da ist, in die Moschee. Und dann hat er 53 verschossen. Und da dachte ich mir, okay. Und der guckt sich das jetzt während der Arbeitszeit, liebe Arbeitgeber, ehemalige Arbeitgeber, während der Arbeitszeit guckt er sich an, wie Menschen umgebracht werden. Also es sprengt meinen Verstand, es sprengt auch mein Verständnis. Und merkt ihr, dasselbe passiert am 7. Oktober in Israel. Und vielleicht tangiert es uns dann noch mehr, als wenn sonst wo in Neuseeland passiert. Wir erleben Wachstum, wirtschaftliche Entwicklungen. Wisst ihr, das ist momentan ein Mini-Format. Wir sind in Deutschland schon froh, wenn wir vor dem Null, vor der Null noch ein Plus haben. Da sind wir schon sehr froh. Aber das irritiert natürlich. Wir sind ja anderes gewohnt. Ich bin einer, der in der Nachkriegsgeneration geboren wurde und groß wurde. Da ging es jedes Jahr nur immer bergauf. Mal gab es eine leichte Delle, aber es ging immer bergauf. Und nun muss ich feststellen, ups, jetzt haben wir momentan aber einen mächtigen Stolperer. Das irritiert natürlich. Dann haben wir eine Bevölkerungsveränderung, eine Alterung der Gesellschaft. Bevölkerungsveränderung, ein Jasse Erik, weiß nicht, wer ihn kennt, aus Korntal, fuhr, so berichtete er neulich im Gottesdienst vom Daimler übrigens, hat er beim Daimler im Gottesdienst erzählt, dass er von Frankfurt nach Korntal fuhr, im Zug, der war ein richtiger Grüner, man fuhr mit dem Zug, und gegenüber ihm saß eine ältere Frau, und die hat ihn so beobachtet, immer wieder hat sie dann weggeguckt, aus Scham, ne, man kann ja nicht immer, nur weil er schwarz ist und aus dem Sudan stammt, ne, kann man ja nicht angaffen wie ein Weihnachtsmann. Auf jeden Fall, irgendwann hat sie sich dann den Mut genommen, hat sich durchgerungen und hat zu ihm als Sudanese gesagt, gell, Sie sind auch nicht von da. Bevölkerungsveränderungen, wenn es so abläuft, wie ich gerade geschildert habe, ist ja noch alles lustig und irgendwo auch Humor. Also ich habe das toll gefunden, wie er das berichtet hat. Aber das irritiert natürlich die Menschen. Hör doch mal die Stammtischredner, hör doch mal, was die Leute so tagtäglich von sich geben. Das irritiert, wenn in deinem Dorf mit 250 Einwohnern wie bei mir, wenn dann eben Menschen herziehen, die haben eine andere Hautfarbe, eine andere Herkunft, einen anderen Glauben vielleicht. Das irritiert uns. Und macht ein Stück weit vielen Menschen auch Furcht. Dann haben wir die technische Veränderung. Haben wir Experten heute Morgen hier. Die technischen Veränderungen, die gehen im Galopp. Nicht mehr so wie früher, dass du der Zeit der Industrialisierung, Dampfmaschine etc. Nein, das geht ratzfatz. Mit 10 Jahren bist du schon wieder völlig von der alten Sorte. Es gibt Leute, die gehen an die Postboxen, die wissen schon nicht mehr, wie die Postbox funktioniert, um sich ein Paket abzuholen oder wegzuschicken. Also ich habe auch ganz dumm geguckt. Wenn mein Sohn mir von seiner Tätigkeit erklärt, er arbeitet bei Siemens und er erklärt mir dann, was KI in seinem Tätigkeitsfeld bedeutet, KI, muss gestehen, wenn ich den höre, ich verstehe nur noch Bahnhof. Also wie es euch geht, ich verstehe nur noch Bahnhof. Wir leben in einer Zeit, die durchaus Furcht verursacht, weil ich merke, da komme ich nicht mehr mit. Versteht ihr? Das begreife ich nicht mehr, das blicke ich nicht mehr. Und zuletzt, und auch sehr leidvoll, unsere Kirchenkrise in Deutschland. Ich habe es ja neulich erst gepredigt. 1 Million Austritte machen mir Sorgen. Missbrauch in der Kirche macht mir Sorgen. Und der schwindende Einfluss der Kirche, auch in der Politik, macht mir Sorge. Der schwindende Einfluss des christlichen Wertefundaments macht mir Sorgen. So, jetzt habe ich euch zuballert und vielleicht wird es jetzt euch alle unangenehm heute Morgen. Da sagt er, kommt daher, predigt zu Advent und macht uns alle kirre hier. Entschuldigt bitte, aber so empfinde ich momentan, dass unsere Welt tickt. Um Frieden und Ruhe zu finden, hilft es leider nie nur zu sagen, jetzt habt ihr mal nicht so. Ist doch alles nicht so schlimm. Hilft leider nicht. Es ist nur so, dass wir dann versuchen, diese ganzen negativen Gefühle von uns fernzuhalten. Als Behandlung kommen starke Angststörungen, schade, aber das gibt's leider momentan doch bei vielen Menschen, kommt Psychotherapie, Verhaltenstherapie und auch Medikamente in Frage. Das ist so. Und da stehe ich auch dazu. Ich bin froh und dankbar, dass uns Gott in ein Deutschland gegeben hat, wo es diese Mittel und Möglichkeiten zur Therapie gibt. Aber ich habe heute Morgen natürlich, wenn ich mich selber anschaue, ich bin Pastor, ich bin Seelsorger und kein Psychotherapeut und auch kein Psychologe. Sprich, ich bin da ein Laie, also halte ich am besten die Klappe dazu, weil ich mich da einfach nicht genug auskenne. Doch gerade weil ich Seelsorger bin, stelle ich fest, dass wir als Gesellschaft, als gesamte Gesellschaft auch in Göppingen hier etwas ganz Wichtiges außer Acht lassen, um dieses Thema Furcht, Angst und Zorn zu begreifen, zu behandeln. Nämlich Gottes Wort, seinen Frieden und auch das heilsame Miteinander von Gemeinde. Wisst ihr, das ist heilsam. Man müsste es bei der AOK verschreiben lassen. Gemeinde müsste man sich verschreiben lassen, weil es eine positive therapeutische Auswirkung hat. Daher habe ich heute eine Botschaft gegen die Furcht, kein positives, flaches Denken,
Das werdet ihr heute Morgen nicht hören. Das gibt's bei Asterix und Obelix. Die verulken das Thema ja mittlerweile auch. Der aktuelle Band heißt ja Positiv denken statt prügeln. Also die spüren auch, was in der Gesellschaft abgeht, der Uderzo und der andere Schreiber. Die spüren, die sind sehr sensibel. Und immer wieder lesen wir so ganz solche Comics-Büchler wie Asterix und Obelix, lesen wir, wie sie diese Themen aufgreifen. Wir machen das auch in der Predigt hier, heute Morgen im Stauferpark in Göppingen. Wir greifen Bewegungen der Gesellschaft auf. Aber nicht so flach mit positivem Denken. Auch nicht mit Esoterik, hat mir eine Christin neulich empfohlen. Hat mir empfohlen, hat gesagt, Matzke, weißt du, das hat mir sehr geholfen. Aber wir haben erlebt, dass Menschen erkannt haben, das bringt nichts, das führt mich nicht weiter, das zieht mich eher runter als rauf. Auch nicht Yoga, die mir empfohlen wurde, auch nicht Tai Chi, das ganze Zeugs ist nicht hilfsam, nicht hilfreich in der Konsequenz, sondern wir lernen von der Erfahrung des Gottesvolks. Wisst ihr, Geschichte, 2800, 3000 Jahre biblische Geschichte, und wir lernen aus den Erfahrungen des Gottesvolks mit dem Thema Furcht, Angst und Zorn zu leben und umzugehen. Und wir leben einen Jesaja, der sich ebenfalls voll in einer tiefgreifenden Veränderung, in einem Veränderungsprozess befunden hat, ja, in einer Krise seines Volkes, in einer Weltkrise mit Kriegen. Nach der Katastrophe der Verschleppung und militärischen Niederlagen gegen die Großmächte, also die jüdische Bevölkerung hat militärische Niederlagen erlebt gegen Großmächte Assyrien, Ägypten, Babylon. Wisst ihr, das ist so wie heute Amerika, das ist so wie heute China, das ist heute so wie Indien und Russland. Das sind Großmächte. Die einen meinen, sie seien es, aber gut. Das gab's damals schon. Nichts Neues unter der Sonne. Gab's damals schon. Israel, kleines Land, dummerweise an einem Nabel von West nach Ost, hat's immer wieder gebeutelt durch Kriege. Nach ausgeschlagenen Warnungen durch den Propheten Jesaja geht es für das Gottesvolk nun Schlag auf Schlag. Ich langweile euch kurz. Aber hört trotzdem, was das jüdische Erfolg, wie das jüdische Volk damals im Takt erlebt hat. Eroberung Nordisraels und Samarias durch Salmanassar, ein Assyrer, ein grausamer Herrscher. Auch da nichts Neues. Kapitulation Jerusalems vor Babylon, Gefangenschaft von König Joachim. Sie sind mal überfallen worden, König haben sie gefangen genommen, abgeführt. Erneute Belagerung und nun völlige Niederlage Jerusalems. Und dann König Zedekia, der damals an der Regierung war, wird mit vielen anderen seines Volkes nach Babylon deportiert. In die sogenannte Diaspora. Tempel und Gottesdienst sind zerstört. Zurück im Land blieb nur noch eine kleine Schar von armen Leuten, die nichts hatten. Das war die Situation Jesajas. Die Situation des Volkes Israel. Da haben wir es heute doch noch gut, oder? Amen dazu. Doch nach all diesen Katastrophen folgt die Botschaft Jesajas an die Vertriebenen und Gefangenen in Babylon. Und nun kommt's. Gegen die Furcht kommt die Jesaja-Aussage an sein Volk. Ihr werdet wieder aufbrechen und nach Hause gehen. Das ist doch eine Befreiungsbotschaft. Er hat die Perspektive eröffnet ins Positive, in die Hoffnung. Ihr werdet wieder aufbrechen und nach Hause gehen. Sie waren die Verschleppten, die in Babylon, also im heutigen Irak, kann man sagen, ganz grob, wo sie da waren. Und er gibt ihnen die Botschaft der Hoffnung hinein in ihr völliges Durcheinander. Und das Volk wird nun in der Folge, und da möchte ich euch heute Morgen hineinnehmen, es dauert heute Morgen bestimmt ein bisschen länger, in diese ganze angstvolle, verrückte Situation predigt Jesaja seinem Volk. Und nun kommt der Text, habe ich hier dabei. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Liebe Gemeinde, wenn Gott uns zusagt, fürchte dich nicht, sagt er uns das nicht in einem top-designten Kalenderspruch. Obwohl das schön ist. Ich freue mich immer über so Kalender, wenn da so Sprüche drauf sind. Aber er sagt uns das nicht beim Umblättern, sondern er sagt es uns hinein in unsere persönlichen Krisensituationen und er sagt es uns auch hinein in unsere Krisensituation unseres Volkes. Zur Heilung unserer tiefen Ängste gibt uns Gott ermutigende Zusagen und stärkt dadurch unseren Glauben. Also Kalenderspruch, alles klar, wunderbar, wunderschön, aber es geht um Heilung. Es geht um Hilfe, ganz konkret heute Morgen, hier am Staufer-Park. So ermutigt er zu neuen Sichtweisen unsere Ängste, so wie einst, wir haben ja jetzt Adventszeit, als er auch den Hirten durch seine Engel begegnet ist, die ebenfalls in einer verrückten Zeit, landbesetzt durch die Römer, Mord und Totschlag tagtäglich, und dort hinein sagt er, fürchtet euch nicht. 800 vor Christus ebenso. Gottes Art, mit unseren Ängsten umzugehen. Fürchtet euch nicht, denn heute ist euch der Heiland geboren. Beim Propheten Jesaja, jetzt gehen wir wieder 800 Jahre zurück, lernen wir Gott kennen. Wir lernen Gott kennen, wie er auch unserer Angst begegnet. Jesaja, gehen wir wieder zu Jesaja, der lebte ja 800 Jahre, im 8. Jahrhundert vor Christus im damaligen Südreich Juda. Und wir hören Jesaja später auch im Exil sprechen, zu seinem Volk in Babylon. Und er verkündet diesem, wie auch zuvor dem Nordreich Israel und zuvor auch der Assyrer, verkündigt er zunächst das Gericht Gottes, die bittere Botschaft, dieses Konfrontieren. Hey, so kann es tatsächlich nicht weitergehen. Ihr müsst da was korrigieren. Vielleicht gilt es auch für unser Land, für unser Volk, für unsere Zeit. Also keine Happy-Clappy-Botschaft, sondern er verhieß Israel auch nach der Wende, nach dieser Katastrophe, eine Änderung zum Guten, zum Heil, zum Frieden, zur Gerechtigkeit. Ja, er geht sogar so weit, zum allerersten Mal in der Bibel überhaupt wird von einem künftigen Messias durch seine Rede gepredigt oder gesagt. Jesaja hat sich bis dahin sowohl ihren Stolz angehört, seines Volkes. Er war ja der Prediger, der Prophet, der auf der Straße war. Und das eine ist ihm begegnet, dass die Leute stolz waren. Sie haben gesagt, wir werden den Feind schlagen, wir werden tolle Allianzen schmieden. Das sind die Ägypter, die werden uns helfen. Dann können wir uns wehren gegen Babylon. Und da gab es die ganz Positiven, die haben gesagt, wir werden den Feind fressen wie Stroh. Das rollende R kennen wir ja irgendwoher, gell? Gab's damals schon. Dieser überzogene Optimismus. Wir werden das schon packen. Aber er musste sich dann auf der anderen Seite auch ihre Klage anhören nach der Niederlage und Vertreibung in der babylonischen Diaspora. Beides hat er gehört. Den Stolz, die Überheblichkeit, die Dummheit und auf der anderen Seite auch ihr Geschlagensein, ihre Klage, ihre Niederlagen. Beides musste sich Jesaja anhören. Jesaja ermutigt nun in Jesaja 43, wenn ihr das nachschlagen wollt, Verse 1 bis 7, sein verängstigtes Volk. Das war die Ist-Situation. Sie waren die Geschlagenen, die Vertriebenen. Was dazu stellt Jesaja, Jahwe zunächst. Ich dachte, es ist verrückt, aber ich habe es bemerkt. Sonst lesen wir da immer drüber weg, wenn wir so ein Bombenvers sind wie Jesaja 43. Aber wisst ihr, was da vorausgestellt ist? Er stellt seinem Volk zunächst Jahwe als der Schöpfergott vor. Als der Schöpfergott seines Volkes. Es heißt da, ich habe es mitgebracht, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, der dich geformt hat, der dich gebildet hat, je nach Bibelübersetzung. Die Alttestamentler haben sich einen Kopf gemacht, wie sie das übersetzen müssen, dieses Wort. Jakob, also das meint er, das Volk Israel, und dich gemacht hat Israel. Und tritt dadurch, und das ist für uns wichtig, es ist schon eine Randbemerkung, die Theologen, die machen sich da immer richtig drüber her, aber in dem Jesaja, beim Trost, bei dieser Botschaft gegen die Furcht, geht er diesen Weg und sagt, du, überlege mal, wo denn ihr überhaupt her seid, wo bist du denn überhaupt her, was sind denn deine Wurzeln, was ist die Basis deines Lebens? Und er tritt dadurch in völlige Konkurrenz zu den Göttern der Assyrer und Babylonier. Wisst ihr, das Volk Israel kam ja ins Land mit einem Gottglauben, Monotheismus, mit einem Gottglauben. Sie glaubten an einen Gott. Und wo sind sie? In Babylon. Und man sagt, die Alttestamentler sagen, dass in Babylon wohl bis zu 3000 Götter vorherrschten. 3000. Jetzt haben wir schon mal rein zahlenmäßiges Verhältnis. Ein Gott, 3000 Götter. Marduk, Ea, Anu, Elbel, Nebo, Baal. Um nur ein paar zu erwähnen. Baal war der Fruchtbarkeitsgott. Baal war der Gott, der Früchte schafft, der Leben schafft. Und nun kommt der Jesaja daher und sagt denen, nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Und sie sind in einem Land, wo ihnen tagtäglich gerade das Gegenteil gepredigt wird. 3000 gegen 1, das war die Botschaft Babylons. Baal ist für Fruchtbarkeit zuständig, nicht ein jämmerlicher Gott von Jerusalem da. Schau doch mal die Realität an, liebe Hörer. Wer war denn der Verlierer? Die Babylonier mit ihren 3000 Göttern oder Israel mit ihrem Eingottglaube? In diese Realität des Volkes Juda predigt Jesaja hinein und sagt, unser Gott, dieser Gott, Jahwe, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich geschaffen hat, Israel, der dich geschaffen hat. Erste und wichtige Botschaft gegen die Furcht ist, mal zunächst einmal zu erfahren, wo kommen wir denn überhaupt her als Menschen? Es heißt in 1. Mose, da formte Gott der Herr den Menschen aus Staub von Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Lebensatem, Geist Gottes, Ruach. Durch Gottes Geist wird der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Lebendiges Wesen, Nefesh, wieder so ein hebräisches Wort. Das heißt Seele, aber nicht, wie man oft das auslegt, nur Seele, sondern das ist ein ganzheitliches Denken von Menschen, ein ganzheitliches Denken von Personen. Gott hat uns geschaffen. Hier in Göppingen, in der Berufsschule, als ich da vorne war, war im Religionsunterricht die Botschaft des Rallye-Lehrers, wo dann sagt, also wer heute noch daran glaubt, dass Gott die Welt erschaffen hat, der ist halt von vorgestern. Und ich habe damals den Arsch in der Hose gehabt, entschuldigt, um aufzustehen, habe gesagt, ich glaube das noch. Ich glaube, dass ich von Gott gewollt, gewünscht bin. Ich glaube, dass Gott der Initiator von uns Menschen ist, von unserer Welt ist. Die Schüler, meine Mitschüler, haben mir angeguckt, ja, was will jetzt der da heute Morgen? Aber ich denke mal, mit meinem Mut habe ich damals zumindest einen ganz kleinen Denkprozess in Göppingen damals angestoßen. Bedeutet es doch, Mensch, du bist gewollt, du bist erwünscht vom Schöpfer dieser Welt. Wie viele sagen, nach einem Schicksalsschlag, das wäre dann gerade das Gegenteil dessen, es ist halt das Schicksal. Wenn uns etwas Furchtbares passiert ist, dann schiebt man das Ganze dann dem Schicksalsgott zu, dem Zufallsgott. Nein, für unser Schicksal, für das, was wir erleben, ist nicht der Schicksalsgott zuständig, sondern der Schöpfer dieser Welt. Welche himmelweite, unterschiedliche Botschaft es doch ist. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Psalm 139. Gott sieht uns. Und wenn uns etwas Schlimmes widerfährt, dann sind wir nicht hineingeworfen ins Meer des Zufalls und des Schicksals dieser Welt, sondern sind wir trotzdem geborgen in Gott, der uns gewollt hat, der uns erschaffen hat. Was für eine frohe Botschaft für die Juden in der Gefangenschaft und auch für uns heute Morgen. Zu wissen, wir sind von Gott gewollt. Die Frage, woher komme ich, ist eine der Grundfragen der Menschen überhaupt bis zum heutigen Tag, der existenziellen Grundfragen. Wo komme ich her? Zufall? Oder bin ich gewollt und gewünscht? Die Beantwortung dieser Frage, wo komme ich her, ist schon ein erster wichtiger Schritt gegen die Furcht, auch in unserer Zeit heute. Nächstes. Dann bezeichnet der Herr sich als Angstlöser in diesem Text. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und zuvor in Kapitel 41, ich lese den Luthertext, fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel. Ich helfe dir. Ich liebe da manchmal die Sprache von Luther. Du Würmlein, du armer Haufe. Drückt es doch fast liebevoll aus, was wir oft empfinden, dass wir uns als Wurm empfinden, die nichts bewegen können in dem Weltgeschehen. Du armer Haufe Israels. Aber er sagt seinem Volk, ich helfe dir. Gott selber hilft uns. Was Gott durch den Propheten Jesaja seinem jüdischen Volk sagen lässt, ist auch heute Morgen ein Angstlöser für uns. Wir stecken heute ebenfalls in dieser komplexen Zeit und können über den Zeitsprung hinweg den Trost hören, den Jesaja seinem Volk weitergibt. Und wir können dadurch auch heil werden. Wir dürfen Gottes tröstendes Wort persönlich nehmen. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Oder wie ein Klaus Westermann sagt, mein bist du. Der übersetzt es anders, weil er es halt anders interpretiert. Mein bist du, sagt Gott seinem Volk. Wenn wir ein Du für Gott sind, also eine persönliche Beziehung zu Gott haben, verändert das alles. Dann verändert das alles. Wenn er uns beim Namen nennt, muss die Angst weichen und Frieden beginnen, weil wir ein Du für Gott sind. Nicht einer unter Millionen, wie das bekannte Lied da heißt. Und dadurch entdecken wir Gottes, fürchte dich nicht, das gilt mir ganz persönlich. Jeder von uns, wie auch das Gottesvolk, wird herausgehoben aus dem Tohu Wabohu, wie der Musiker sagte am Anfang, die Welt ist verrückt geworden. Gott hebt uns heraus aus dem Tohu Wabohu der Geschichte und des Lebensalltags. Weil er uns beim Namen nennt, hebt er uns heraus. Und dadurch gibt er uns Würde, gibt uns Hoffnung und gibt uns Lebensmut. Der kennt dich beim Namen. Das ist etwas ganz anderes, wie nur im Schicksalsmeer da daher zu schwimmen. Und so geht es auch, so geht die Gottesgeschichte mit Israel weiter, trotz aller Krisen. Für Israel schien die Geschichte in Babylon ja zu Ende zu sein. Und rein, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, könnte man das wirklich unterstützen und glauben. Da war Ende Gelände. Nichts mehr mit Davidreich, nichts mehr mit Salomon, berühmt, bekannt in der ganzen Welt. Nee, kleines Völkle, vertrieben in Babylon. Dort spielte die Musik, nicht mehr in Jerusalem. An den Wasser zu Babeln saßen wir und weinten. Das war die Grundstimmung des Volkes. Den Wassern zu Babeln saßen wir und weinten. So haben die Musik gemacht. Es war eine Musik in Moll, nicht in Dur. Da sollten wir uns als Gemeinde auch mal bewusst machen, wo hinein hat Jesaja seine Trostworte gesprochen. Nämlich in diese Situation. Da hinein sagt er, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ihr merkt schon, ich wiederhole diesen Vers immer wieder, weil ich will nämlich heute Morgen als Fazit meiner Predigt, dass ihr den Vers auswendig lernt. Eine weitere Ermutigung, Jesaja im Namen Gottes. Er stellt Gott als Herr und Heiland vor. Was tut das diesem verängstigten Herzen in Babylon Gutes zu hören? Herr und Heiland, ist ja jemand ganz anderes. Ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Vers 3. Ich bin der Herr, dein Gott. Nicht Baal, nicht die 3000 Konkurrenzgötter aus Babylon. Okay, anfänglich war das Volk dort nur geduldet. Also die sind ja schon wirklich Gottesvolk, das merkt man schon. Die haben sich am Anfang eingerichtet mit der Situation. Die sind nicht völlig im Chaos versunken, sondern sie haben das Beste daraus gemacht als Juden in Babylon. Nun aber kommt der Jesaja daher und eröffnet ihnen wieder eine ganz neue Perspektive, nämlich wieder nach Hause zu kehren, nach Jerusalem wieder zurückzukehren und wieder alles aufzubauen. Aber wisst ihr, zurückzukehren macht immer Angst, ist auch heute noch so. Das sind wieder diese totale Veränderungen, die vor uns liegen. Seine Ermutigung gilt daher auch ihrem Zögern vor einem neuen, vor einem weiteren Exodus ihrer Geschichte. Damals in Ägypten hat sie ja das schon erlebt. Sie waren nach Ägypten gegangen, weil sie vor Hunger sonst starben. Sie sind nach Ägypten gegangen und nun kommt der Mose, führt sie heraus. Und ihr habt es gelesen, alle die Bibelkenner wissen das. Da gab es schon viele Bedenkenträger. Ja, komm, dort haben wir wenigstens Futter gehabt. Und jetzt willst du uns wohin senden, wo wir gar nichts wissen. Exodus bedeutet immer auch Gefahr und die Frage, sollen wir das mühsam Errungene wieder verlassen? Wie gesagt, sie haben das Beste draus gemacht in Babylon als Volk, haben sich eingerichtet und nun kommt Jesaja, macht ihnen Mut, wieder aufzubrechen. Das ist ein Risiko, doch im Wort Heiland steckt das Wort Heil und Rettung. Das macht Mut. Der Glaube ihrer Väter, okay, das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, der war gestützt durch Gottes Präsenz und Gegenwart. Das hat ihnen Mut gemacht, das hat ihnen Basis geschenkt. Der Tempel war der Ort der Anbetung, den haben sie täglich gesehen in Jerusalem. Die David-Dynastie war verantwortlich für Ordnung im Reich, dass da nicht drunter und drüber ging.
Und das gelobte Land hat ihnen Sinn gegeben, hat ihnen Ziel gegeben, wofür es sich zu leben lohnte, wofür es zu arbeiten lohnte. Aber diese drei Stützen sind in der Heimat zerstört. Was sollen sie zurückgehen? Die drei Basics sind alle kaputt. Die gibt's nicht mehr. Es gibt keinen Tempel mehr. Es gibt keine David-Dynastie mehr. Es gibt kein gelobtes Land mehr. Sollen sie nun mit diesem zweifelnden Glauben irgendeine Zukunft riskieren und aufbrechen? Das war die Frage der Diaspora-Juden in Babylon. Lieber war manchem, der dort war und die Botschaft hörte, lieber war dem der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Warum sollten sie aufbrechen? Darauf erinnert Gott, wie er als Befreier mitgehen wird. Diesen Verzagten in Babylon hat Gott nun Mut gemacht durch Jesaja. Und er sagt ihnen, Gott selber sagt durch Jesaja, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Gott erinnert dadurch an die frühere Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten, dass kein Wasser, kein Meer ihren Auszug, ihren Aufbruch verhindern konnte. Kein Wasser. Gott war der Heiland, der Rettung bringt. Damals war auch das Feuer ein positives Zeichen bei Mose gewesen. Das Feuer hat ihnen damals zugesichert, Gott ist da. Gott zeigt dir die Richtung, Volk, und er zeigt dir auch seine Nähe. Aber nun war das Feuer etwas anderes, nämlich etwas, was ihnen Sorge, Angst und Bedrohung machte. Aber dieser Text, dieser Gottestext sagt, brauchst keine Angst haben, auch nicht vor dem Feuer. Gegen alle schrecklichen Erfahrungen und Verzweiflung betont der Prophet im Namen Gottes, fürchtet euch nicht. Erinnert euch doch daran, ihr braucht euch nicht zu fürchten, weil Gott der Herr und der Heiland ist. Hier wird überdeutlich auch, was Jesajas Name überhaupt bedeutet. Jesajahu ist eigentlich sein Name und sein Name ist wie so oft Programm. Nicht nur Name, so wie Matzke oder Martin oder Paul und Dora, sondern sein Name ist Programm. Jesajahu heißt, Jahwe wird retten und befreien. Er ist Hilfe in der Not. Jahwe ist Heil und Rettung. Stellt euch mal vor, stellt sich jemand auf dem Marktplatz und schon sein Name drückt aus, was Gott mit seinem Volk vorhat. Heiland, so hat auch Luther die Selbstbezeichnung Gottes übersetzt. Heiland meint auch einen Fürsten, der die geforderte Lösegeldsumme für sein Volk bezahlt, es quasi auslöst. Das bedeutet auch Heiland. Bei Jesaja ist Gott Heiland im Sinne eines Auslösers von Verschleppten. Dazu umschreibt er, wie viel er für die Freilassung gegeben hat. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben. Ägypten, das war Weltmacht. Ich habe diese Weltmacht Ägypten für dich als Lösegeld gegeben. Kusch, Äthiopien und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen, und nun kommt ein unheimlich lieber, feiner, emotionaler Text, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben wertgeachtet, weil du mir teuer bist, weil du mir lieb geworden bist. Selten lesen wir einen Text in der Bibel, der uns so sehr in unserem Herz bewegen kann, der unsere Emotionen so sehr zur Ruhe bringen kann. Sie sind erwählt, das verstehen sie durch diesen Text, weil du herrlich bist, weil ich dich lieb habe. Wisst ihr, wir leben heute ja in einer Zeit, wo wir vieles Irritierende an Hin- und Her-Austausche hören. Das ist Realität bis zum heutigen Tag. Manchmal habe ich das Gefühl, man wäre in Arabien auf dem Markt, wo rumgefeilscht wird. Nur geht es da nicht um eine Ware, wo man halt 50 Cent mehr oder weniger bezahlt, sondern es geht um Menschen. In Moskau, haben wir mitbekommen aus den Medien, gab es einen Austausch einer US-Basketballerin gegen einen russischen Waffenhändler. Wie verrückt ist das denn? Eine US-Basketballerin bei Moskau hat die gespielt. Ihr wurde unterstellt, sie hätte da Spuren von Drogen. Was wäre ihr nachgewiesen worden. Deswegen hat man sie ins Gefängnis gesteckt. Jeder Blödel hat schon gemerkt, da geht's gar nicht um Spuren, die angeblich entdeckt wurden bei ihr, sondern es geht um einen knallharten Austausch. Ein Regierender in Moskau wollte, dass der Waffenhändler wieder aus dem US-Gefängnis kommt. Und das ist passiert.
Im Niger, das ist in Afrika, hören wir von einem Wasseringenieur aus Bad Honnef. Der wird sonst nie in die Schlagzeilen schaffen, aber Jörg Lange war sein Name, war über 4 Jahre von Islamisten als Geisel verschleppt worden, bis ihn das Auswärtige Amt dann auslösen konnte. Man geht davon aus, dass sie viel Geld für ihn bezahlt haben. Das Verrückte ist, Jörg Lange war Landesdirektor der Hilfsorganisation HELP. Musst du mal vorstellen, er ist 2018 im Niger entführt worden. Da geht jemand nach Afrika, da geht jemand hin, um diesem Volk zu helfen, dass sie Wasser finden, dass Brunnen gegraben werden, dass die Bevölkerung versorgt wird. Und dann wird er von Terroristen gefangen und nur noch 4 Jahre lang dann auch noch inhaftiert, bis er dann irgendwann aus der oder durch die deutsche Regierung dann ausgelöst werden konnte. Das ist nichts Neues, dachte ich mir. Kennen wir schon. Gott sagt seinem Volk, ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben. Da merkt man erstmal, um was es da geht. Oder Israel, jetzt sind wir ja gerade jeden Tag in die Schlagzeile. Da gab es dieses Bübchen Gilad Shalit, 19 Jahre alt. Ich sage Bübchen deswegen, weil sein Gesicht so jungenhaft, so jugendhaft war. Haben sie 1000 Hamas-Gefangene aus den Gefängnissen entlassen für eine einzige Person, einen Soldaten, der dann damals freikam. Von diesen 1000 entlassenen Kämpfer war einer, der mittlerweile der Cheforganisator des Überfalls am 7. Oktober war. Weltliche, säkulare Beispiele für das, was Gott zeigt. Du bist mir so wertvoll, ich bin bereit für dich alles zu geben. Das ist das, was er damit aussagt. Ich bin bereit für dich Ägypten, Kusch und Seba zu geben. So wertvoll bist du mir. Verliebte Menschen, die versprechen sich ja oft viel, aber halten tun sie nichts. Es ist jetzt ein bisschen zu weit, oder? Aber zu Beginn der Hochzeit sangen die Gäste inbrünstig, ein Stern, der deinen Namen trägt, hoch am Himmelszelt, den schenke ich dir heute Nacht. Wer hat's gesungen? Ja gut, DJ Ötzi. Ein Riesenhit geworden, oder? Weil jeder sich das im Grunde genommen im Herzen wünschte. Ein Stern zu sein, hoch am Himmelszelt und so weiter, den schenke ich dir heute Nacht. Doch dann heißt es beim ersten Kälteeinbruch der Ehe oder der Beziehung, ich hole vom Himmel mir das Stier, die Sterne, so schwören mir den Frauen gerne, doch nur am Anfang, später holen mir den Frauen nicht mal mehr die Kohlen aus dem Keller. Ja, da gab es einen Heinz Erhard, der hat da solche Sprüche drauf gehabt. Aber es ist die Realität. Man verspricht viel und hält wenig. Gott verspricht nicht viel und hält wenig, sondern Gott verspricht und er hält, was er sagt. Gott ist Israels und unser treuer Heiland und Retter, der verlässlich ist. Wenn Gott dich aus der Krise herausführt, bezahlt er auch den Preis. Amen. Er bezahlt den Preis. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Haben wir auch als Text. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich, weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht. Das ist die Konsequenz dieses Textes. So fürchte du dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Verse 3 bis 5. Bei Ägypten und Seba und Kusch, das sind ja so Länder, die wir jetzt nicht unbedingt immer auf dem Schirm haben, ging es Gott um ein großes Bild seiner Wertschätzung für sein Volk. Im gleichen Atemzug eröffnete er diese Zusage für Menschen aus allen Himmelsrichtungen. Da geht's. Aus allen Himmelsrichtungen. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet habe und gemacht habe. Das ist doch eine Perspektive der Hoffnung für sein Volk. Gib her vom Osten, von überall. Und dazu lohnt ein Blick auf die Landkarte der Antike. In Babylon lebten ja die Verschleppten, habe ich ja gesagt. In Jerusalem gab es noch eine Restgemeinde von armen Leuten. Im Nildelta gab es eine große Auswanderungsgemeinde, im Alexandria-Bereich. Und im Außenposten der Juden damals gab es auch im Sudan. Und nun prophezeit Gott denen in Babylon, ihr seid nicht die Einzigen, die ich zurückführe. Ich werde alle wieder zusammenbringen. Es war eine Hoffnungsbotschaft schon hinein in das verschleppte Volk in Babylon. Alle, die meinen Namen verehren und alle, die ihn neu hören werden, das ist Gottes Plan. Das macht Hoffnung für sie. Das schafft wieder Mut zum Leben. Und abschließend komme ich als letzter Punkt, stellt sich Gott den Verzagten auch als Begleiter vor. So fürchte du dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Gott sagt ihnen seine Nähe, seine Begleitung zu. Sie dürfen darauf vertrauen. Das war Gottes Powersatz zu seinem Volk. Er war derselbe Powersatz, den Gott auch zu seinem Knecht, zu seinem Diener Mose gesagt hatte, am brennenden Dornbusch. Auch da war es eine Aufbruchssituation. Hey Mose, mach dich auf, hol mein Volk aus Ägypten raus, bring es raus. So fürchte dich denn nun nicht, denn ich bin bei dir. Und da klingelt es bei den Juden, da klingelt es im Ohr, ich bin bei dir. Da erinnern sie sich sofort, Mensch, das war doch bei Mose auch gewesen. Der Gott, der sagt, ich bin der Gott, der ich bin da, ich bin bei dir. Das klingelt bei ihnen. Das klingelt bei allen Theologen. Und das klingelt bei uns, wenn wir hören, ich bin bei dir. Ich bin der Gott, der ich bin da. Nicht ein Gott, den wir nur irgendwo kilometerweise eine Wallfahrt machen müssen, sondern ich bin da täglich in deine Herausforderungen, in deinen Ängsten, in der Umbruchssituation, in der Kriegssituation unserer Zeit. Und das schafft Mut, das bringt Frieden, weil Gott uns seine Nähe zusagt. Ich möchte zum Schluss kommen und eine kleine Zusammenfassung nachreichen. Seinen verzagten Mitgefangenen in Babylon hat Jesaja in dieser verzweifelten Situation den Blick für Gottes Wort geöffnet. Das ist auch die Lösung für Deutschland heute Morgen. Den Blick zu öffnen für Gottes Wort. Das schafft Ruhe, das schafft Frieden, das schafft Heilung. Er ist euer Schöpfergott. Wäre eine revolutionäre Botschaft für unsere Zeit. Er kennt dich mit Namen, ganz persönlich. Er ist dein Retter und Heiland. Er ist dir nahe, heute, in Ewigkeit. Und er ist es, der regiert, trotz aller Krisen unserer Zeit. Er regiert. Sein Wort für uns heute ist, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und ich habe es euch am Anfang schon angedroht. Es wäre schön, wenn wir diesen Vers auswendig lernen. Und deswegen möchte ich euch bitten, einfach nachzusprechen. Wir lernen das jetzt quasi wie in der Schulklasse miteinander auswendig. Und ich tue diesen Vers einfach in zwei Hälften teilen. Ich spreche vor und ihr sprecht nach. Okay, macht ihr mit?
Ja.
Hey, super. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst.
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst.
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Nehmt diesen Vers in euer Herz. Nehmt diesen Vers in eure Erinnerung. Nehmt ihn mit. Er wird euch Kraft geben. In der Krise wird euch Kraft geben in euren persönlichen Herausforderungen. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Danke Gott für deine Ermutigung und Nähe. Ich vertraue mich dir an. Meine Zeit, meine Zukunft, meine Wege und auch meine Ängste. Dich bitte ich um Schutz und Segen für jeden Schritt, für jeden neuen Tag in dieser Adventszeit und auch darüber hinaus in unserer Zukunft. Danke Gott für diesen wunderbaren Vers, für diese wunderbare Geschichte aus deinem Wort. Danke, dass du uns begegnest in allen Situationen unseres Lebens und uns Mut machst. Amen.